Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu.
Und Marie, es gibt unglaubliche Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Wir wurden bei Apple Podcast gefeatured.
Ich habe es gesehen.
Unter neu und beachtenswert, direkt unter Kurt Krömer. Ist das zu glauben?
Mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das gesehen habe.
Mir ging es ganz genauso.
Unfassbar. Wir haben uns so gefreut.
Wirklich, also das ist wirklich was. Damit haben wir auch, glaube ich, beide nicht so richtig gerechnet. Wir waren ja schon in der letzten Folge sehr überrascht, als wir da mal die Hörerzahl reingeschaut haben. Wir machen das ja einfach wirklich just for fun, weil wir einfach Lust auf ein neues Herzensprojekt von uns hatten und auch ein bisschen in Austausch mehr zu kommen in unserem stressigen Alltag. Und dass das jetzt so gut ankommt, da freuen wir uns riesig drüber. Und ich finde eigentlich, wenn wir jetzt schon direkt unter Kurt Krömer sind, die nächste logische Konsequenz ist, dass wir beide bei LOL dabei sind.
Willst du nicht? Auf jeden Fall. Ich glaube, da sollten wir uns bewerben. Also,
nee, Bulli, wir sind ready.
Hier ist die offizielle Bewerbung von Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Wir wären bereit für diesen nächsten Schritt. Melde dich.
Ich liebe Kurt Krömer. Ich finde den ja so ultra lustig. Ja, wirklich. Aber ich weiß nicht, ob wir lange durchhalten würden. Ich glaube, obwohl, wenn wir ja so Settings sind, ich glaube, dann können wir uns schon zusammenreißen. Aber die sind schon wirklich extrem lustig da. Die sind wirklich extrem
lustig. Also das kommt drauf an, glaube ich, wer dabei wäre. Bei Olaf Schubert würde ich keine halbe Stunde überleben. Da wäre ich gerne schon, wenn der Fahrstuhl aufgehen würde, wäre es vorbei. Also da wäre wirklich...
Bei wem ich auch, glaube ich, direkt versagen würde, wäre bei der Hazel Brugger.
Oh ja.
Weil die hat manchmal so einen trockenen, lustigen Humor. Wenn die nur einen Spruch so, also weißt du, so ganz trocken, einfach mal so reingeschoben. Ich glaube, ich würde sterben.
Es gibt also einige Kandidaten,
Kandidatinnen. Wir können uns ja schon mal Mimiken überlegen, die wir dann einnehmen.
Ich würde das,
falls wir lachen müssten, so.
Ich würde das wie Tom Kaulitz machen. Der hat doch einen Apfel nach dem anderen gegessen und die Kaulitz-Zwillinge haben gewonnen.
Dann hast du aber Durchfall.
Hatte er Durchfall? Hat er das jemals aufgelöst?
Tom, wie war's? Ich glaube, so viel Äpfel kannst du gar nicht essen. Da hast du echt Probleme hinten raus. Aber sie haben gewonnen.
Ja, absolut. Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Und jetzt aber nochmal, weil ich dann gestern da wieder so durchgescrollt bin, auch das mache ich dann immer ganz gerne mal, dass ich so nach neuen Podcasts gucke. Aber ich habe auch ja so meine Lieblingspodcasts, die ich immer höre und mich über jede neue Folge freue. Hast du das auch? Hast du Lieblingspodcasts? Was hörst du gerne?
Obwohl ich sagen muss, also ich höre auch gerne Hörbücher. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo und welche Aktivität ich mache. Und je nachdem wähle ich das Hörbuch oder auch gerne den Podcast.
Was ist für dich eine Aktivität für einen Podcast und was für ein Hörbuch? Das finde ich super spannend.
Naja, also wenn wir jetzt an die klassische Hausarbeit, Bügeln und sowas denken, das kann abwechselnd sein, das bisschen stimmungsmäßig. Falls ich einfach nur eine Geschichte zum Beispiel gerne hören möchte. Ich finde, ein Hörbuch ist wie ein Buch lesen. Man kann abschalten, du hörst eine Geschichte, du wirst mit in eine andere Welt genommen, du lernst andere Charaktere, also man driftet, finde ich, anders ab. Bei einem Podcast kommt es natürlich auch drauf an, welche Genre man hört. Ist man mehr im Nachdenken, mehr im Hören und mehr im Jetzt da? Also ich finde, da driftet man nicht so ab. Ich finde es nicht ganz so entspannend wie ein Hörbuch.
Ich bin überhaupt noch gar nicht in dem Hörbuch-Game drin.
Oh, ich kann dir so tolle nennen.
Das hast du jetzt ja schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Ich bin auch ja sehr, sehr spät erst zum Podcast eigentlich gekommen. Mhm. Also da waren andere schon längst, dass die Podcasts hörten und Lieblingspodcasts hatten. Und ich wusste noch nicht mal, dass es diese App von Apple auf meinem Handy gab und wofür die irgendwie war. Keine Ahnung. Und deswegen bin ich da auch später zugekommen. Aber das klingt immer gut, wenn du das erzählst mit diesen Hörbüchern. Und vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Aber ich habe auch so, bei mir ist das Problem auch immer so ein bisschen die Zeit. Ich höre Podcasts gerne zum Beispiel dann während der Autofahrt, von Hausbesuch zu Hausbesuch oder eben auch während der Hausarbeit. Und liebe das da in so verschiedene Genres abzutauchen. Ich liebe ja Kaulitz Hills.
Also die lieben wir ja beide. Da verpassen wir keine Folge.
Da könnte ich mich köstlich amüsieren. Jede Woche aufs Neue. Also da freue ich mich schon morgens, wenn das Pop-up kommt. Neue Folge ist da. Ich liebe aber auch Mordlust. Das ist ja sowas ganz anderes nochmal. Super spannend, mega gut gemacht. Ich war früher auch eine Zeit Verbrechenmaus. Ich muss aber sagen, seit Sabine Rückert nicht mehr so präsent ist in dem Podcast, bin ich da so ein bisschen raus.
Also ich liebe ja auch Zeitverbrechen. Ich höre sie auch noch gerne, aber die haben sich etwas gewandelt, das stimmt schon. Aber ich finde, dass die Folgen auch anders geworden sind. Also es sind nicht mehr, es sind schon auch noch Fälle, die präsentiert werden. Aber wir hatten jetzt ja, ich glaube, die letzte Zeit waren es auch mehr Serien, was auch super spannend war, weil ein Fall viel tiefer besprochen werden, von den verschiedenen Aspekten nochmal angeschaut werden konnte. Aber das war mir fast schon zu viel. Mir war es zu doll. Also fand ich spannend, aber da musste ich so viel denken, da musste ich danach auch noch so viel nachdenken. Das war mir dann wieder zu anstrengend. Dann habe ich lieber wieder ein Hörbuch gehört oder Kaules Hills, wenn ich noch nicht ganz durch war.
Verstehe ich total, dass die sich alle irgendwie jetzt was Neues einfallen lassen müssen, weil es ist Hallo Hebammenzeit da. Immer anders, immer neu. Ja, wir sind auf der Überholspur, also, man kann das jetzt wirklich mal so sagen.
Oder? Und wenn wir nicht auf der Überholspur sind, wo dann? Wir fahren links, Vollgas.
Und keiner hat damit gerechnet.
Deswegen
müssen die jetzt alle noch
selbst
mal
neu. Selbst wir nicht, sind wir ehrlich, selbst dass wir schon wieder hier sitzen zur neuen Folge. Pünktlich.
Pünktlich. Pünktlich. Pünktlich. Aber wie gesagt, da müssen die sich alle was Neues einfallen lassen. Erfinden sich gerade alle neu, außer die Kaulitz-Zwillinge, die machen weiter wie bisher und es funktioniert super. Grüße gehen
lieben
raus.
Lieben wir aber immer noch, müssen wir auch sagen. Lieben wir aber auch so. Aber ich finde, da ist es auch so vielseitig, je nachdem, ist es ja auch immer spannend,
total,
was die da so erleben.
Ja.
Immer ein toller Alltag.
Und das ist ja auch so das Feedback, was wir kriegen. Danke, dass wir so ein paar mehr Einblicke auch kriegen.
Da muss ich aber auch nochmal zu sagen, die Kaulitz Boys habe ich eigentlich erst seit der Netflix-Dokumentation. Ist das eine Dokumentation? Die hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm.
Nee, also ich habe das schon vorher gehört und finde die...
Ja, so richtig gehört, aber ja, dann finde ich, war trotzdem eine Pause so ein bisschen dazwischen.
Ja, stimmt.
Hast du sie immer durchgehört?
Ich habe gehört.
Durch
hab
den
gehört.
Monsun... Durch, seit 15 Jahren.
Durch den Monsun 2006. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal das Musikvideo gesehen habe. Ja, und seitdem voll im Game.
Und warst du auf dem Konzert?
Noch nie, habe ich noch nie geschafft.
Siehste.
Leider nicht.
Nächste
Tour.
Bin
ich so die Konzertmaus. Mhm. Ist mir alles immer zu viel und zu laut und zu...
Das ist auch was sehr Spannendes. Konzertmäuse. Denn... Das muss man ja auch auf dem Schirm haben. Erstens musst du auf dem Schirm haben, wann und wo sind die Konzerte.
Dann musst du es
rechtzeitig
buchen.
Buchen und bestellen.
Bin ich raus.
Also, da bin ich auch nicht so affin
bin
für.
Bin ich raus. Also deswegen, es gibt so diese Kinderkonzerte, Dicker zum Beispiel, da findet man nicht. Aber andere Konzerte.
Simone Sommerland sind, bin ich jetzt im Juli zum Beispiel in Mannheim vertreten. Also wer auch Konzertkarten für die SAP-Arena hat, wir sehen uns. Freue ich mich schon sehr drauf.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiuiui. Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Ja, da hast du ja richtig was vor deinem Juli. Kommen wir doch aber erstmal zu unserem Wochenrückblick. Da war ja auch wieder einiges los bei uns beiden. Ich habe uns eine Skala mitgebracht, nämlich von 1 bis Lieblingssong aus den 90ern im Radio. Wie war deine Woche und wie geht's dir?
Oh, schön.
Weißt du, an was ich da immer denken muss?
Throwback Thursday, denke ich immer. Big FM.
Wir hatten irgendwo einen Auswärtstermin und sind dann zurückgefahren. Ja. Es war Throwback Thursday, lief im Radio und wir haben jedes Lied
mitgegrölt.
Lautstark. Und da war Stau auf der Autobahn und die Autos nur neben uns, so links und rechts so.
Nein.
Was ist denn mit denen los?
Und dann waren wir auch noch in unserem Tourbus, glaube ich, unterwegs.
Ja.
Wir haben ja einen tollen Hallo-Heb am Tourbus, der
das
ja bedruckt war.
Absoluter
war
Wahnsinn.
Der, wirklich der Wahnsinn.
Ich weiß noch, als Cut Night Joan kam von Rednecks, da gab es kein Halten mehr. Also da war wirklich, da ist kurz mal die Stimmung eskaliert. Justin rollt schon wieder die Augen, er erinnert sich dunkel dran.
Das war wirklich
da gab's
schön.
Da gab es kein Halten mehr. Das war wirklich
schön.
Nie vergessen. Und es gibt aber auch ja so viele gute Hits aus den 90ern. Wannabe von den Spice Girls, Everybody von den Backstreet Boys, Wonderwall von Oasis, Barbie Girl. Ich glaube wirklich, wenn du mich knebeln, fesseln, festnageln würdest, sagen würdest, Anja, du musst dich jetzt entscheiden. Was ist dein absoluter Lieblingssong aus den 90ern?
Cut
ich könnte es nicht.
Doch, das sagst du.
Cut Night, na, ich könnte es nicht.
Doch,
nein,
das sagst du.
Ich liebe auch Wonderwall von Oasis. Ich liebe
ja,
auch Barbie Girl. My heart will go on. Ich meine, da bleibt kein Auge trocken. Also ich, Marie,
nein, das war schon eine ganz tolle Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit mit tollen Hits. Oder auch Michael Jackson. Also da gibt es ja wirklich Koryphäen, Hymnen, die geschrieben wurden.
Da, oder könntest du dich festlegen? Also schwer, oder?
Ich glaube, man hat sogar gar nicht auf dem Schirm, was für geile Lieder noch in den 90er waren. Und auch was für Erinnerungen Lieder wecken. Also man hört ein Lied und du hast ja direkt eine Situation, direkt einen Moment, ein Urlaub. Ob positiv oder negativ, das ist ja beides mit dabei. Aber was Musik in uns bewegt, wie auch Erinnerungen daran gespeichert sind, das wird einem da auch erst nochmal richtig
bewusst. Das glaube ich sofort. Erzähl, wie war deine Woche?
Eine Woche, ja, viel Gewusel, viel zu tun. Mich hat es erwischt, weil alle Frauen von mir haben entbunden. Und ich habe eigentlich gedacht, klassischerweise würden die ja alle gefühlt um Ostern, um die Osterfeiertage rumkommen. Nein, alle Kinder wollten Anfang April geboren werden. Und somit war ich ein bisschen im Frühwochenbett-Modus und Wochenbettbesuche und irgendwie bin ich da jetzt gerade in dem Strudel drin. Freue mich aber, weil dann Ostern vielleicht dieses Jahr etwas entspannter wird.
Das klingt verdammt danach.
Ja,
also das hat immer, das ich super. Finde auch immer, wenn die so alle gleichzeitig kommen, da bist du erst einen kurzen Moment überfordert. Aber meistens hat es schon auch Vorteile, weil du kannst so nacheinander weg auch anders manchmal gut planen, als wenn so nacheinander tröpfchenweise und dann kommt doch nochmal irgendwas anderes dazwischen. Ja. Es hat so alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde es manchmal aber gar nicht verkehrt, weil du so alles mit einem Mal, mit einem Aufwasch immer so schön dann irgendwie weg hast.
Genau. Und ja, deshalb ist gerade meine Zeit etwas wuselig und ich hüpfe so ein bisschen von A nach B und von Besuch zu Besuch. Aber ist ja auch schön, es macht unser Hebammenleben ja aus, muss man auch sagen. Und es war ja der 1. April und da fällt mir noch eine Geschichte ein, die würde ich gerne noch mit dir teilen. 1. April vor 2 Jahren war es, so, es war soweit, 1. April, ich war im Kreißsaal, hatte Dienst, Frühdienst, ich erinnere mich noch wie heute. Und da kam eine Familie zur Geburt und ich habe sie betreut, das Kind wurde geboren und überall war immer dokumentiert, alle waren darauf eingestellt, sowohl das Paar, Familie und Co., ein Junge wird geboren. Jetzt war der 1. April und es wurde ein Mädchen geboren. Warum auch heute das noch passieren? Denn ja. Es war ein Mädchen. Und alle perplex. Und ich habe gesagt, ja, und es ist ein Mädchen. Nein, es ist ein Junge. Nee, es ist ein Mädchen. Wie, es ist ein Mädchen? Und alle erstmal so, hä? Nee, es sollte doch ein Junge sein. Und das Paar so, ach so, ja, ja, okay, also. Und sie waren ja erstmal perplex, klar, weil im Kopf, ne, wenn du dich auf einen Jungen einstellst und dann ist es so, man richtet irgendwie alles so her und sie hatten sich drauf eingestellt. Dann war auch noch der 1. April und ich sage dir, es hat keiner dieser Familie geglaubt, dass ein Mädchen geboren wurde.
Ich sofort.
Weil alle gesagt haben, das ist ein 1. April-Scherz.
Das glaube ich sofort. Das kannst du dir besser wirklich nicht ausdenken.
Oder? Das gibt's doch nicht. Das werde ich, glaube ich, nie in meinem Hebammenleben vergessen. Weil das war so süß. Die Frau hat sich dann runtergebracht und gesagt, ach so, ja, dann bist du jetzt die. Und das war so süß. Und sie haben es super angenommen. Aber sie haben gesagt, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das unseren Familien beibringen.
Die haben das auch nicht geglaubt. Die haben 1. April-Scherz. Du machst so einen Witz.
Das ja. Niemals, dass es jetzt wirklich ein Mädchen ist.
Das gibt's nicht. Aber das sind wirklich Geschichten, die der Kreißsaal schreibt. Ich habe auch eine Kreißsaal-Geschichte aus meiner letzten Woche mit. Also die ist so gut, die musste es in dem Podcast schaffen, weil es ist wie das Leben halt im Kreißsaal so spielt, ne? Ich bin ja ein bisschen abergläubisch, ich frage immer nicht vorher, wie heißt euer Kind, sondern immer erst,
immer
wenn das Kind
danach
geboren ist,
genau.
Ne? Bin ich so ein bisschen abergläubisch. Und ich frage also, und wie heißt euer Kind? Und die Familie so ganz stolz, Joll. Ich so, ach, das ist aber ein interessanter Name, den habe ich ja noch gar nicht gehört. Aber in dem Moment rattert es bei mir irgendwie schon im Kopf und ich denke so, Joll, Joll,
Wie schreibt man das auch?
Genau,
weil wir schreiben das ja auf die Karte.
Genau, auf die Karte, genau. Und dann war ich so, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, schreib mir das doch mal auf, dass sich kein Rechtschreibfehler eben auf der Karte einschleicht. Ne? Du merkst, ich habe versucht, eine galante Lösung zu finden, um irgendwie aus der Situation rauszukommen. So, pass auf, jetzt schreibt der mir den Namen auf. Marie, wie würdest du Joll schreiben?
Joll.
Hm?
Joll.
Wie? Buchstabier mal.
J-O-L-L.
Joll. Genau so, Marie, hätte ich denn auch geschrieben. Achtung. Der Name schrieb sich J-O-E-L.
Joel.
Das ist doch ein Joel oder Joel oder wie auch immer, aber doch kein Joel, oder? Entschuldige,
haben
bitte.
Haben Sie wirklich Joel gesagt?
Joel. Und jetzt bist du als Hebamme in dieser Situation, ja?
Also dieser Name ist, er wird wirklich unterschiedlich
aber
ausgesprochen.
Aber korrigiere mich bitte, wenn ich komplett
nicht
falsch
Joll.
Bin. Aber Joll habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, so weißt du. Und dann musste ich mich so zusammenreißen, weil erstens, wie gesagt, ich wollte der Familie nicht vor den Kopf stoßen. Zweitens, es war Nachtdienst, es war viel zu tun. Ich bin dann sowieso leicht zu erheitern, weil nach müd kommt blöd, kennen wir alle, ja. Ich musste erstmal kurz rausgehen und mich sammeln. Vielleicht wird es ja aber auch so ausgesprochen und ich weiß es nur nicht.
Nein. Also wir können uns streiten über Joel oder Joel. Okay.
Das sind die Dinge, die wir erleben, mit denen wir regelmäßig konfrontiert werden. Und
herzlich.
Wo ich auch nach all den Jahren manchmal wirklich überfordert bin, wie soll ich reagieren? Hättest du es auch so gemacht oder hättest du was gesagt? Nee, oder?
Nee. Ich hätte es genauso gemacht wie du, weil das ist ja wirklich immer die beste Lösung zu sagen, wenn man es nicht genau weiß. Schreib es auf den Zettel auf, dann kann ich es übertragen. Keine Rechtschreibfehler, es steht richtig einfach geschrieben auf der Karte. Und dann sind die ja direkt und sagen, ja, super, ne, klasse, gute Idee. ja, Thema Namen, das ist einfach speziell.
Aber da, so einen und Fall hatte ich wirklich noch nie. Also so, das ist wirklich für mich, ich hätte ich es von mir aus geschrieben, ich hätte mich völlig verschrieben. Mein Gesicht in dem Moment, auch als ich es las und für mich im Kopf, es ratterte, glaube ich, hörbar laut. Wo ich dachte,
hey, aber hier da passt irgendwas sagen. Nicht.
Nee, aber
so wahrscheinlich ist es wirklich kurz aus der Situation raus, sich kurz sammeln und einfach genauso weitermachen.
Ja, genauso ist es. Wir müssen noch eine Zusammenfassung finden. Also ich fange mal an. Meine Woche war zusammenfassend also wie My Heart Will Go On von Celine Dion im Radio, aber nicht in der Originalversion, sondern kennst du diese ganz schiefe Flötenversion, diese lustige? So war meine Woche. Und deine?
Also ich brauche einen richtig schnellen, fetzigen Song, dass ich so von A nach B hüpfen kann.
Da fallen mir einige ein.
Get also, down, get down, get moving all around. Cut Night Joe.
Cut Night Joe ist schnell. I'm Blue, Dabba Dee, Dabba Dee. Auch schnell. Gut.
Dieses Spice Up Your Life von Spice Girls, auch sehr schnell. If you wanna be my lover.
Nee, das ist Wannabe.
Wannabe ist nochmal was anderes.
Wannabe ist nochmal was anderes. Spice
Wannabe.
Up Your Life ist
dieses Wannabe. Wannabe. La, 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 la. Also ihr seht es, was richtig schnell Fetziges aus den 90ern. Das wäre dann meine Woche gewesen.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts, dem Hallo Hebammenwissensteil. Wir haben heute wieder so ein cooles Thema mit dabei. Und zwar geht es heute um das Thema Geburtsorte. Wo kann man überall gebären? Was sind die Unterschiede? Worauf muss man achten? Wir gehen heute auf alles ein.
Ja, ich finde auch, das ist ein gutes Thema, weil die Wahl des Geburtsortes, die trägt ja schon maßgeblich zum Geburtserlebnis bei, ne? Und sollte einfach gut überlegt sein. Ist, glaube ich, etwas, wo sich viele Frauen sehr früh in der Schwangerschaft auch schon Gedanken drüber machen, weil ja je nachdem, wie man sich auch entscheidet oder was man sich vorstellen kann, das eben auch einen Einfluss auf die Vorsorge in der Schwangerschaft haben kann, also auf die Vorsorgeuntersuchungen. Und ja, deswegen finde ich es schon auch irgendwie sinnvoll, dass man sich frühzeitig mit den Vor-, aber vielleicht auch mit den Nachteilen, die die einzelnen Geburtsorte mit sich bringen, beschäftigt und auch so früh es irgendwie geht, damit auseinandersetzt, damit man einfach für sich die richtige Entscheidung treffen kann.
Wir starten mit der Hausgeburt, mit der Geburt zu Hause. Ich glaube, eine ganz besondere Atmosphäre, die dort aufkommt. Und es ist so, dass während der Geburt euch eine, beziehungsweise auch gegen Ende der Geburt, 2 Hebammen begleiten werden.
Wenn ihr euch für eine Hausgeburt interessieren solltet, ist es wichtig für euch, dass ihr ein paar Voraussetzungen dafür erfüllen müsst, dass das möglich ist. Nämlich, ihr müsst eine risikofreie Schwangerschaft haben, ohne Komplikationen. Es darf bei euch keine Mehrlingsschwangerschaft vorliegen, das heißt keine Zwillinge, Drillinge oder noch mehr Kinder in eurem Bauch sein. Und ihr dürft keine Beckenendlage haben, das heißt euer Kind muss mit dem Köpfchen nach unten liegen.
Euer Haus bzw. eure Wohnung sollte auch gut erreichbar sein, sodass die Hebammen eben sehr gut dorthin kommen können. Und vor allem auch wichtig für eine Notfallversorgung, falls dies nötig sein sollte. Kommen wir nochmal zum Ablauf der Vorsorge. Anja, du hast es eben gerade ja schon angesprochen, dass die Vorsorge auch ein bisschen abweichen können oder unterschiedlich sein können, je nachdem für welchen Geburtsort man sich entscheidet. Wenn man jetzt sich dazu entscheidet, eine Hausgeburt zu machen und das Kind zu Hause zu gebären, dann finden regelmäßige Untersuchungen, eben auch die Vorsorgeuntersuchungen durch die Hebamme statt. Das heißt, klar kann es auch im Wechsel mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin passieren oder aber auch, dass die komplette Vorsorge durch die Hebamme übernommen wird und nur die Ultraschalluntersuchungen durch eben Ärzte und Ärztinnen stattfindet. Das müsst ihr dann gerne individuell einmal mit eurer Hebamme besprechen. Die Vorsorgetermine finden dann zu Hause bei euch oder wenn die Hebamme eine Hebammenpraxis hat, finden diese dann dort statt.
Außerdem wird es zusätzlich zu den Vorsorgeuntersuchungen, die bei eurer Hebamme stattfinden, auch noch so sein, dass ihr den ganz genauen Ablauf der Hausgeburt einmal besprecht. Und was da auch wichtig ist, im Rahmen dessen werden die Risiken besprochen, darüber werdet ihr aufgeklärt. Und es wird auch ein sogenannter Notfallplan erstellt. Also welche Maßnahmen, welche Schritte werden ergriffen, wenn das doch nicht so läuft, wie es ursprünglich geplant war, dass ihr einfach über alle Eventualitäten Bescheid wisst, da auch äußern könnt, wie wünscht ihr euch das, wie stellt ihr euch das vor und eben auch gewisse Dinge besorgen könnt, weil das ist auch bei der Hausgeburt wichtig.
Welche Vorbereitungen sollten für eine Hausgeburt nun getroffen werden? Was müsst ihr tun? Was könnt ihr schon machen? Da gibt es auch einige Punkte und die besprechen wir jetzt hier einmal mit euch. Erstmal ist es natürlich wichtig, eine Hausgeburtshebamme frühzeitig zu kontaktieren und zu suchen. Das heißt, auch hier eigentlich mit positivem Schwangerschaftstest. Wenn ihr schon genau wisst, dass ihr gerne euer Kind zu Hause gebären wollt, kümmert euch schon darum, dass die Hebamme, die ihr kontaktiert und auswählt, eben genau diese Leistungen anbietet. Denn natürlich nicht jede Hebamme von uns bietet dieselben Leistungen an und auch nicht jede Hebamme bietet eben außerklinische Geburtshilfe an.
Es werden leider auch immer weniger. Das heißt, die Wahl des Geburtsortes wird dadurch auch automatisch immer mehr eingeschränkt, leider muss man sagen. Und Hausgeburtshebammen sind inzwischen in vielen Regionen sehr, sehr rar. Das ist leider so.
Schon gar nicht mehr vertreten. Und leider fällt dann diese Option für manche sogar komplett weg. Deshalb informiert euch frühzeitig, ob es überhaupt bei euch in der Region, in eurem Dorf, in der Stadt, wo ihr lebt und wohnt, ob es da überhaupt angeboten wird, damit man sich eben darüber Gedanken machen kann. Und wenn es gar nicht angeboten wird, dass ihr euch Alternativen überlegt, welche es da gibt.
Außerdem müsst ihr noch ein paar Dinge besorgen. Das hatte ich gerade schon gesagt. Das wird im Rahmen des Gesprächs mit der Hebamme eben auch schon besprochen. Was da sein sollte, sind zum Beispiel Handtücher. Vielleicht wollt ihr da nochmal ein separates, zusätzliches irgendwie holen für die Geburt. Dann zum Beispiel eine Wärmelampe wird von manchen Hebammen auch noch empfohlen, dass das Kind im Anschluss wirklich schön warm hat. Zusätzlich auch so wasserfeste Unterlagen sind so etwas, was man in der Regel nicht zu Hause hat, was aber vielleicht bei der Hausgeburt sinnvoll sein kann. Außerdem benötigt ihr eine Schüssel oder auch ein Eimer für die Plazenta, weil da ist es nämlich so, dass ihr euch selbst um die Entsorgung der Plazenta kümmern müsst. Viele nutzen das ja und pflanzen zum Beispiel einen Baum drauf oder machen einen schönen Abdruck dann noch mit der Plazenta oder ähnliches. Und da kriegen wir dann auch immer die Frage, was passiert denn eigentlich bei der Hausgeburt mit der Plazenta? Wo kommt die dann hin? Ich habe es gerade schon gesagt, ihr müsst die selber entsorgen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo muss die entsorgt werden, dann muss die in den Restmüll, haben wir uns tatsächlich erkundigt.
Und bitte in eine Tüte packen, also nicht einfach die Plazenta roh in den Mülleimer werfen oder in den Restmüll, sondern packt es in eine Plastiktüte und werft es dann weg. Außerdem Bettwäsche, vielleicht ist nicht unbedingt weiße Bettwäsche, aber vielleicht habt ihr ja auch nochmal Lust, da nochmal eine Runde zu shoppen und euch schöne Bettwäsche auch für die Geburt noch zu besorgen. Bequeme Kleidung natürlich auch für euch, damit ihr gut durch die Geburt kommt und es hier auch wirklich bequem einfach für euch habt. Und falls eine Wassergeburt von euch erwünscht ist, dann könnt ihr euch gerne auch nochmal mit eurer Hebamme darüber austauschen, ob ihr eine Gebärwanne oder auch einen Geburtspool besorgen müsst oder ob eure Hebamme vielleicht sogar einen hat und mitbringen kann. Das ist ganz unterschiedlich von Hebamme zu Hebamme, auch individuell. Deshalb sprecht es gerne einmal mit ihr ab.
Aber das finde ich auch immer eine schöne Möglichkeit, wenn man vielleicht zu Hause gar keine Badewanne hat oder
ja, die auch einfach sehr klein ist. Ne? Ja. Also es sind ja auch nicht immer alle so groß, dass man dann den Platz hat, den man dann darin bräuchte.
Ich hatte es gerade schon gesagt, ihr sprecht mit eurer Hebamme ja auch während der Schwangerschaft über Abläufe, wenn es doch mal anders kommt als eigentlich gedacht, weil unter der Geburt kann das eben manchmal passieren. Für den Fall der Fälle solltet ihr Notfallrufnummern bereithalten und die wirklich irgendwo so positionieren, dass jeder gut drauf zugreifen kann, die schnell wählen kann, entweder am Handy direkt abspeichern, dass es ein Klick ist oder eine große Liste am Kühlschrank. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Was sind die Vorteile einer Hausgeburt? Die Vorteile einer Hausgeburt sind, dass man in einer vertrauten Umgebung ist. Das heißt, man hat eine entspannte Atmosphäre um sich herum. Man ist in den eigenen vier Wänden. Ne? Man weiß irgendwie, wo was ist. Es sind keine Klinikroutinen da. Das heißt, ja klar, weil man nicht in der Klinik ist. Es kann eine intensive Betreuung durch die Hebamme stattfinden. Das heißt, eine 1:1 oder am Schluss sogar eine 2:1 Betreuung, weil die Hebamme am Schluss zu zweit sind. Oder der Partner bzw. die Begleitperson, die auch bei der Hausgeburt mit dabei sind natürlich uneingeschränkt von Anfang bis Ende mit dabei.
Und was natürlich auch toll ist, wenn euer Kind dann geboren ist, dann habt ihr nicht doch den Stress, dass ihr irgendwie die Räumlichkeiten wechseln müsst, dass ihr vielleicht noch nach Hause fahren müsst, dass ihr auf die Wochenbettstation verlegt werdet. Ihr seid schon zu Hause, ihr seid in euren eigenen vier Wänden, in eurem Bereich. Ihr könnt sofort mit der Kuschel-Kennenlernzeit ungestört beginnen in euren eigenen vier Wänden. Und das schafft natürlich ganz viel Ruhe und eine schöne Atmosphäre. Und eine Sache, Marie, haben wir gerade bei der Vorbereitung auf die Hausgeburt vergessen. Die finde ich noch wichtig zu erwähnen. Das kommt mir gerade. Es macht Sinn, wenn man in einer Wohnung lebt, wo andere Parteien noch mit im Haus sind, dass man eine kurze Nachricht hinterlässt oder die informiert, dass ihr eine Hausgeburt plant. Weil ansonsten kann es natürlich sein, wenn ihr während der Geburt vielleicht lauter tönt, dass die dann erschrecken oder denken, was ist denn da los? Da liest man ja immer die lustigsten Artikel in der Zeitung, auch wenn dann die Polizei gerufen wurde, weil eben nicht bekannt war, dass eine Hausgeburt stattfindet und die sich dann gesorgt haben, die umliegenden Hausbewohner und dann die Polizei informiert haben. Deswegen, um das zu vermeiden, unbedingt ein kleiner Hinweis, kann ein Zettel sein, ihr informiert sie persönlich, dass das eben geplant ist, dass die sich eben nicht wundern und nicht erschrecken, wenn es dann soweit ist.
Kommen wir zu den Nachteilen. Was sind die Nachteile einer Hausgeburt? Es gibt erstens keine direkte medizinische Notfallversorgung. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass natürlich bei der Geburt erstmal alles gut geht und diese Notfallversorgung gar nicht notwendig ist. Aber wenn sie notwendig wäre, müsste man natürlich von zu Hause erst in ein Krankenhaus fahren. Es gibt auch eingeschränkte Schmerzmitteloptionen. Das heißt, wir Hebammen dürfen ja keine starken Schmerzmittel verabreichen. Das heißt zum Beispiel eine PDA, Lachgas oder auch Opiate fallen hier einfach weg. Das heißt, wir greifen auf alternative, natürliche Schmerzmittel zurück, zu denen wir auch gleich nochmal kommen. Aber eben alle verschreibungspflichtigen Medikamente spielen während der Hausgeburt keine Rolle, weil wir sie eben gar nicht geben dürfen.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja ein paar tolle Alternativen und nicht jede Frau benötigt unter der Geburt immer ein Schmerzmittel und das ist auch nochmal an der Stelle ganz wichtig zu betonen und zu erwähnen, weil es gibt ganz tolle Möglichkeiten der alternativen Schmerzbewältigung vom Atmen über Wärmeanwendungen, Bewegung. Es gibt zum Beispiel aber auch die Möglichkeit, ne, in die Wanne zu gehen durch das warme Wasser, das ist für viele Frauen sehr entspannt. Aber auch Tänzgeräte, ne, auch eine tolle Möglichkeit, die immer mehr zum Einsatz kommen. Akupunktur, Akupressur, also
wir haben eine große Palette,
Wir Hebammen wirklich da den Frauen auch anbieten können, was viele immer gar nicht auf dem Schirm haben, weil viele immer, wenn du auch ins Gespräch kommst, irgendwie inzwischen leider oft verankert im Kopf, zack, Schmerzmittel, ne, mit, irgendwie verknüpft mit Medikamenten, aber dass es so viel noch vorher gibt, das sind auch viele im Kreissaal bei uns, ganz überrascht immer und wie vielen das ganz toll helfen kann in den verschiedenen Phasen der Geburt, das ist erstaunlich und das sollte auch nicht in Vergessenheit geraten.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie sieht es denn mit der Herztonüberwachung des Kindes bei Geburt zu Hause aus? In der Klinik hat man es vielleicht ja auch schon mal gehört, wie beim Frauenarzt, der Frauenärztin auch, dass ein CTG geschrieben wird, um zu schauen, wie geht es dem Kind. Bei der Hausgeburt oder auch im Geburtshaus, kommen wir gleich nochmal zu, ist es ein bisschen anders. Es muss hier kein CTG geschrieben werden, sondern die Herztöne werden mittels eines Dopton zum Beispiel oder eines Pinarhörrohrs überprüft und nicht mit einem CTG. Und die Herztöne werden hier in einem ganz bestimmten Rhythmus angehört. Das bedeutet, in der Öffnungsperiode, wenn muttermundswirksame Wehen da sind und man auch sieht, der Muttermund beginnt sich langsam zu öffnen, dann ist es so, dass innerhalb von 3 Wehen die Herztöne gehört werden. Das heißt, eine Wehe ist da, danach werden die Herztöne von ungefähr 1 Minute gehört. Die nächste Wehe kommt, dann werden wieder die Herztönchen überprüft und das eben 3-mal. Und anschließend ist eine längere Pause von 15 bis 30 Minuten ungefähr und dann beginnt es wieder von vorne. Wenn die Eröffnungsphase vorüber ist und es langsam in die Austrittsphase übergeht, das heißt, das Kind wirklich geboren wird, dann findet eine engmaschigere Kontrolle der Herztöne statt.
Kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich bin jetzt hier fast so ein bisschen die Spaßbremse, weil jetzt schon wieder zum Thema, ne, vorhin habe ich gesagt, liegt ein Notfallplan bereit, ne, ihr werdet darüber aufgeklärt, ne, Notfallrufnummern. Was ist denn nun, wenn doch eine Verlegung in die Klinik notwendig werden würde? Da fragt ihr euch jetzt vielleicht, was können denn einfach so Gründe dafür sein? Und wir haben gedacht, wir bringen euch die auch heute hier mal in die Folge mit. Das kann zum Beispiel sein, dass die Herztöne auffällig werden bei eurem Kind. Das ist ein Verlegungsgrund in die Klinik. Oder aber auch, dass die Geburt zum Stillstand kommt, beziehungsweise andere unerwartete Komplikationen einfach auftreten, was eben mal sein kann. Außerdem ist immer ein Grund für eine Verlegung in die Klinik, wenn starke Blutungen während der Geburt auftreten oder auch eben danach. Und generell muss man einfach sagen, bei jeglicher Abweichung eines physiologischen Geburtsverlaufes, also wenn irgendwas nicht so läuft, wie zu erwarten, dann sollte immer eine Verlegung in die Klinik in Betracht gezogen werden.
Sollte so eine Verlegung stattfinden, wird euch die Hebamme immer begleiten. Also ihr macht das nicht alleine, sondern ihr besprecht es ja auch in der Schwangerschaft schon davor, wenn es dazu kommt. Und ihr seid in der Situation auch nicht alleine. Das heißt, die Hebamme ist hier immer an eurer Seite.
Wandern wir weiter an den nächsten Geburtsort, nämlich das Geburtshaus. Das ist eine hebammengeleitete Einrichtung außerhalb eines Krankenhauses, die genau wie bei den Hausgeburten auch leider in immer weniger Regionen in Deutschland zur Verfügung steht. Leider muss man sagen, weil es auch eine tolle Möglichkeit für Frauen ist, ihr Kind zu gebären. Welche Voraussetzungen benötigt ihr, damit eine Geburtshausgeburt für euch in Frage kommt? Auch da ist es wieder so, dass ihr eine gesunde Schwangerschaft ohne Komplikation haben solltet. Und man kann zusammenfassen und das jetzt an der Stelle ein bisschen abkürzen, es sind im Prinzip die gleichen Voraussetzungen wie eigentlich bei einer Hausgeburt, wenn ihr die plant.
Und auch die Vorsorge sieht hier ähnlich aus. Das heißt, regelmäßige Termine finden im Geburtshaus statt. Und genauso sieht es auch bei der Vorsorge aus. Ähnlich wie bei der Hausgeburt auch. Es finden sehr viele bzw. regelmäßige Termine im Geburtshaus statt, also dem Ort, in dem ihr auch euer Kind gebären werdet. Es finden auch engmaschige Betreuungen bzw. Vorsorgetermine durch eure Hebamme statt, eben im Geburtshaus. Und oft lernt ihr auch schon die Hebamme kennen, die euch bei der Geburt begleitet, beziehungsweise lernt ihr das ganze Team kennen, weil je nachdem, wie die Geburtshäuser organisiert sind, kann es sein, dass euch eine Hebamme schon fest zugeteilt wird oder diese auch mal abwechseln können. Das heißt, ihr lernt aber alle Hebammen kennen, damit ihr wisst, wer bei Geburt mit dabei sein wird. Ergänzend dazu finden natürlich alle Ultraschalluntersuchungen bei eurem Gynäkologen und der Gynäkologin statt oder auch die Vorsorgetermine im Wechsel, je nachdem, wie ihr das mit der Hebamme, die im Geburtshaus arbeitet, besprecht.
Was sind jetzt die Vorteile von einer Geburt im Geburtshaus? Das ist zum einen die angenehme Atmosphäre, die heimliche Atmosphäre, die oft in den Geburtshäusern herrscht. Aber man ist halt außerhalb des eigenen Zuhauses. Das ist vielen recht angenehm, vor allen Dingen, wenn sie vielleicht in einem Haus leben, wo wirklich sehr viele Parteien zusammen sind oder wo auch vielleicht wenig Platz ist oder einfach auch sagen, nee, ich würde gerne woanders hingehen und woanders mein Kind gebären. Das Tolle ist auch an den Geburtshäusern, die haben eine schöne Ausstattung. Die sind komplett eingerichtet und ausgelegt eben für die Geburt. Das heißt, die haben spezielle Gebärwannen für die Wassergeburt. Die haben Gymnastikbälle da. Die haben manchmal sogar ein Wasserbett zum Beispiel. Wenn man nochmal Ruhephasen zwischen den einzelnen Wehen hat, noch größere Wehenabstände hat, nochmal sich zur Entspannung auch hinlegen kann. Eine Sprossenwand gibt es auch in einigen, wo man tolle Geburtspositionen auch wirklich einnehmen kann. Die Wärmelampe ist schon da. Alles für die Erstversorgung des Kindes. Also da ist alles quasi an Ort und Stelle. Man muss nichts selber organisieren und mitbringen. Und die sind toll eingerichtet, toll ausgestattet.
Genauso wie bei der Hausgeburt auch, ist hier eine intensive 1:1-Betreuung von Anfang an möglich, weil natürlich die Hebamme direkt schon da ist. Und auch hier kommt gegen Ende der Geburt eine zweite Hebamme noch dazu. Aber natürlich auch nach der Geburt sind die Hebammen noch da. Das haben wir eben bei der Hausgeburt schon vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich da auch der Fall, dass die Hebammen noch vor Ort bleiben und euch nach der Geburt noch betreuen und eben schauen, dass es euch und eurem Neugeborenen natürlich auch gut geht. Wenn ihr im Geburtshaus geboren habt, da ist es auch ganz unterschiedlich, was das Geburtshaus anbietet. Manche Geburtshäuser haben tatsächlich Familienzimmer und ihr könnt auch einen Tag, eine Nacht dort noch bleiben. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ihr trotzdem eine gewisse Zeit nach der Geburt nach Hause fahrt. Das heißt, es findet ein kleiner Umzug statt, eben vom Geburtshaus zu euch nach Hause in eure eigenen vier Wände.
Was können jetzt Nachteile von einer Geburt im Geburtshaus sein? Auch hier gibt es keine Möglichkeit für stärkere Medikamente während der Geburt. Also eine PDA oder auch Opiate können nicht gegeben werden. Und es gibt auch keine Möglichkeit für eine sehr schnelle Notfallversorgung, wenn es zu einem akut eintretenden Notfall während der Geburt kommen würde. Und da ist es dann eben auch wieder so, auch wenn es jetzt vielleicht kein akuter Notfall ist während der Geburt, aber wenn es anders läuft als geplant und es ein Abweichen von dem physiologischen Geburtsverlauf gibt, dann müsst ihr eben auch da in die Klinik verlegt werden. Und das kann eben sowohl bei Komplikationen als auch beim Abweichen von Physiologien notwendig werden.
Welche Personen sind hier anwesend? Im Geburtshaus natürlich die Hebammen, die euch betreuen, eure Geburtsbegleitung, die ihr ausgewählt habt für die Geburt. Und das war es auch schon. Genau das gleiche Personal würde ich es mal nennen, wie bei der Hausgeburt auch.
Manchmal ist noch ein Arzt vor Ort. Es gibt Geburtshäuser, da ist das ganz toll organisiert und strukturiert, dass die einen Gynäkologen haben. Manche haben sogar einen Kinderarzt, der dann quasi abgerufen wird und auch vorbeikommen kann. Also informiert euch da mal, da gibt es tolle Möglichkeiten.
Und ganz viele Unterschiede. Also da bieten auch nicht immer alle das Gleiche an. Deshalb kommt da gerne in den Austausch mit eurem Geburtshaus, für das ihr euch entscheidet. Kommen wir zum nächsten Geburtsort, der Klinik. Die Geburt in einem Krankenhaus findet hier mit Hebammen und meistens Ärzten statt. Wir kommen gleich auch nochmal dazu. Hier gibt es innerhalb der Kliniken auch nochmal Unterschiede. Voraussetzungen, um in einer Klinik zu gebären, gibt es eigentlich keine. Das Krankenhaus ist für alle Schwangeren offen. Aber auch Risikoschwangerschaften oder Schwangerschaften mit erhöhtem Betreuungsbedarf entbinden in der Klinik. Und das ist wirklich ein Unterschied von der Hausgeburt zu Geburtshausgeburten, dass eben, wenn wirklich ein Risiko vorliegt, eine Komplikation in der Schwangerschaft oder vielleicht auch wirklich mit dem Kind was sein sollte, dass diese Geburten im Setting einer Klinik stattfinden.
Wie läuft die Vorsorge ab, wenn ihr euch eine Klinikgeburt wünscht? Da seid ihr völlig frei in der Entscheidung. Es kann entweder eine regelmäßige Vorsorge ausschließlich bei eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin stattfinden. Es kann auch eine ausschließliche Vorsorge bei den Hebammen stattfinden, nur die Ultraschalluntersuchung bei eurem Facharzt, der Fachärztin. Es kann auch ein Wechselmodell sein, einiges beim Gynäkologen, der Gynäkologin, anderes bei der Hebamme. Da seid ihr völlig frei in eurer Entscheidung, wie ihr das für euch gerne in der Schwangerschaft möchtet.
Es wäre schön, wenn ihr euch in der Klinik so ungefähr zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche anmeldet. Es ist nicht immer notwendig, kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber es ist natürlich toll, den ganzen Papierkram einfach erledigt zu haben, weil das während den Wehen und während einer Geburt auszufüllen, die ganzen Fragen zu beantworten, die wir eben brauchen, um die Akte auch vollständig zu haben und zu wissen, wer seid ihr, gibt es irgendwas in eurer Anamnese, was wir wissen sollten, wo wir natürlich eure Unterstützung auch zu benötigen, um einfach alles über euch zu erfahren. Das ist während den Wehen immer eine kleine Herausforderung für euch. Deshalb ist es schön, wenn man natürlich diesen Papierkram einmal vorab schon erledigen kann, dass man eben alles beisammen hat. Ihr euch vielleicht auch mit der Klinik, für die ihr euch entschieden habt, noch mal ein bisschen auseinandersetzen könnt, dass ihr mal einen Blick reinwerfen könnt. Wo ist es noch mal genau mit der Parkplatzsituation? Vielleicht werft ihr noch mal einen Blick in den Kreissaal rein, lernt vielleicht schon Teile des geburtshilflichen Teams kennen durch die Anmeldung, weil das passiert ja auch oft durch die Hebammen, die in den Kreißsälen arbeiten. Also auch die Anmeldung bringt hier nochmal viele Vorteile mit sich, um eben auch alle Fragen von eurer Seite auch nochmal loszuwerden.
Und da noch ein kleiner Hinweis, viele Krankenhäuser bieten inzwischen eigentlich standardmäßig Infoabende und eben auch, wie du schon gerade gesagt hast, sogenannte Kreißsaalbesichtigungen an. Das ist eigentlich eine tolle Sache, das mal wahrzunehmen und sich da wirklich mal umzuschauen und sich da auch mal ein Bild zu machen, weil das kann vielen Frauen wirklich bei der Entscheidung helfen. Gerade wenn man in einer Region lebt, wo es vielleicht mehrere Geburtskliniken gibt oder generell auch Optionen gibt, wie man sein Kind gebären kann, wenn man einfach mal so ein kleines Feeling dafür bekommt. Wie läuft das denn eigentlich ab? Das ist sehr, sehr hilfreich. Und da kann es manchmal eben auch sein, dass unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, Marie, es doch in manchen Kliniken inzwischen so ist, wenn die nämlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, dass sie vielleicht doch für sich festgelegt haben, dass ihr euch bis zum bestimmten Zeitpunkt während der Schwangerschaft angemeldet haben müsst, weil die nur ein gewisses Kontingent an Frauen pro Monat betreuen können zur Geburt, damit sie eben die Geburtshilfe leisten können, die sie eben anbieten.
Und es ist eben auch eine tolle Sache, verschiedene Kreißsäle zu sehen. Also ihr könnt auch nicht nur einen Infoabend besuchen, sondern auch mehrere und schauen, welche Krankenhäuser sagen euch zu, wo fühlt ihr euch wohl, wo könnt ihr euch wirklich auch vorstellen, euer Kind zu gebären.
Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, na, ist das wirklich notwendig? Eigentlich ist mir egal, wie das da aussieht. Hauptsache, ich kann mein Kind gebären. Gibt es vielleicht sonst noch Unterschiede? Ja, die gibt es. Und deswegen macht es durchaus Sinn, diese Infoabende zu besuchen, denn es gibt verschiedene Arten von Krankenhäusern, die eine unterschiedliche Versorgungsstufe haben, nennen wir es. Und da haben wir euch mal so einen kleinen Überblick mitgebracht. Wir starten mal mit dem Haus der Maximalversorgung. Das sind die Level 1 Perinatalzentren.
In einem Perinatalzentrum kommen alle Schwangere zusammen, aber hauptsächlich auch die, die irgendeine Auffälligkeit in der Schwangerschaft haben. Das heißt, sei es bei der Mama, sei es beim Kind, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, kommen die meistens zu uns in ein Perinatalzentrum 1, weil hier eben auch eine maximale Versorgung stattfinden kann für die Mama, auch für das Kind, weil eben eine Neonatologie, das heißt eine Kinderfrühchenstation, eben mit angeschlossen sind. Das heißt, sind rund um die Uhr Kinderärzte, Kinderärztinnen im Haus vertreten, aber auch von gynäkologischer Seite. Das heißt Oberärzte, Fachärzte, wir Hebammen, wir sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche da. Und zu uns kommen natürlich auch, ich sage uns, weil wir beide in einem Perinatalzentrum A1 arbeiten, aber auch nicht nur Frauen, die ihr Kind gebären möchten, sondern auch in früheren Schwangerschaftswochen, die vielleicht Auffälligkeiten haben, Blutungen haben, sich vielleicht der Muttermund ein bisschen zu frühzeitig geöffnet hat, vielleicht auch frühzeitig Wehen auftreten. Das heißt, auch wenn da Auffälligkeiten sind, kommen die schon zu uns und die betreuen wir natürlich bei uns auch gerne mit.
Frühgeburten ab Lebensfähigkeit sozusagen, genau, sind im Perinatalzentrum Level 1 richtig aufgehoben und gut betreut.
Aber natürlich auch alle Schwangeren, die eben kein Risiko mit sich bringen dürfen, natürlich auch in diesem Krankenhaus gebären, weil sie eben möchten, dass Kinderärzte rund um die Uhr mit vor Ort sind, dass wenn irgendwas sein sollte, dass die Versorgung da stattfinden kann. Das heißt, die können natürlich auch sehr gerne zu uns kommen und auch bei uns gebären. Aber natürlich die Schwangeren, die ein Risiko mit sich bringen, die müssen zu uns kommen. Das unterscheidet nämlich so ein bisschen das nächste Level. Kommen wir zur Level 2 Klinik. Die kann ebenfalls Frühgeborene versorgen, jedoch ab einer höheren Schwangerschaftswoche. Das unterscheidet das so ein bisschen. Das heißt, wir versorgen im Level 1 Krankenhaus wirklich ja Frühgeborene ab der Lebensfähigkeit. Und in einem Level 2 Krankenhaus ist das meistens ab der 37. Schwangerschaftswoche, das heißt 36 plus 0, dass Frauen hier gebären können.
Dann gibt es noch die Level 3 Kliniken. Das ist einfach die sogenannte Regelversorgung von Geburten. Da gibt es aber keine spezialisierte Frühchenversorgung. Das heißt, wenn euer Kind zu früh dran ist, etwas eher geboren werden möchte als vor 37 plus 0 Schwangerschaftswochen, dann könnt ihr ab diesem Zeitpunkt in diese Klinik gehen. Kommt ihr vorher dahin und es stellt sich heraus, dass euer Kind eher geboren werden möchte, dann findet dann meistens eine Verlegung in ein höheres Level eben statt.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Level 4 Klinik. Das sind meistens auch kleinere Geburtsstationen, die eben auch keine Intensivversorgung für Neugeborene haben. Falls ihr euch jetzt vielleicht fragt, was ist der Unterschied zwischen einem Level 3 und Level 4 Krankenhaus? Oft ist es tatsächlich auch das Personal, das vor Ort ist. Das heißt, es gibt ja auch verschiedene Krankenhäuser, die zum Beispiel nicht immer einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin vor Ort haben, weil die zum Beispiel in einem Belegsystem arbeiten. Also da auch das Personal, das vor Ort ist, das unterscheidet sich immer noch mal so ein bisschen von den verschiedenen Level. Das bedeutet auch für die Hebammen. Das heißt, manchmal ist nur eine Hebamme im Kreißsaal da und falls mehrere zur Geburt kommen, kommt eine zweite von außen noch hinzu. Das heißt, das ist wirklich auch immer ganz unterschiedlich, aber bei den Infoabenden, die wir schon angesprochen haben, wird euch das ganz genau erklärt, in welchem System die einzelnen Krankenhäuser arbeiten. Dann könnt ihr euch das anhören und für euch entscheiden, was sich für euch gut anfühlt.
Was sind jetzt die Vorteile von einer Geburt in der Klinik? Es ist eine sofortige medizinische Versorgung bei Notfällen möglich. Im klinischen Setting ist man einfach für alle Notfallsituationen in irgendeiner Art und Weise gewappnet mit speziellen Standards und Abläufen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und natürlich auch, wenn ihr euch das Thema Schmerzmittel offen halten wollt, ist das in der Klinik möglich, dass ihr alle Schmerzmittel bekommen könnt. Also von Opiaten über Lachgas bis hin zur PDA. Da sind der Fantasie und den Wünschen keine Grenzen gesetzt.
Es gibt natürlich aber auch Nachteile einer Klinikgeburt. Die möchten wir euch natürlich auch gerne noch hier erzählen. Je nach Auslastung des Krankenhauses während der Geburt ist natürlich hier nicht immer eine 1:1 Betreuung der Frau möglich mit einer Hebamme. Das heißt, es kann sein, dass eine Hebamme 2 Geburten gleichzeitig betreuen muss. Es ist keine bekannte Umgebung, wie jetzt zum Beispiel bei einer Hausgeburt oder einer Geburtshausgeburt, wo ihr in der Schwangerschaft einfach eben schon sehr oft wart und euch mit der Umgebung gut vertraut gemacht habt oder auch vertraut seid. Weil die Krankenhausatmosphäre kann schon eine sehr spezielle sein und manche waren vielleicht auch noch gar nicht in einem Krankenhaus. Und dann kann das natürlich schon eine sehr bestimmte Atmosphäre sein, die vielleicht manche etwas störend wahrnehmen können. Es ist weniger eine intime Atmosphäre, wie jetzt zum Beispiel zu Hause zu gebären. Es sind natürlich nicht eure eigenen 4 Wände. Und auch gibt es ein höheres Risiko für Intervention, da die Gegebenheiten dafür natürlich vorhanden sind und immer verfügbar. Das heißt, dass eben Schmerzmittel schneller zum Einsatz kommen, aber auch andere Interventionen, wie zum Beispiel ein Wehentropf oder auch schneller vielleicht für einen Kaiserschnitt entschieden wird. Das ist eine pauschale Aussage. Das muss natürlich immer individuell gesehen werden. Aber die Eventualitäten sind eben da.
Welches Personal ist bei der Klinikgeburt da? Da unterscheidet sich es auch deutlich von der Hausgeburt als auch von der Geburt im Geburtshaus. Die Hebammen sind immer da. Das ist gesetzlich geregelt, dass in Deutschland bei einer Geburt immer eine Hebamme anwesend sein muss. Es sind in der Regel aber auch Ärzte, Ärztinnen, entweder vor Ort oder eben rund um die Uhr abrufbar. Zusätzlich, und die haben wir vorher noch nicht angesprochen, gibt es aber auch noch Anästhesisten und Anästhesistinnen und natürlich auch bei einer Weiterverlegung dann auf die Wochenbettstation Krankenschwestern, Pfleger, Pflegerinnen, also da ist auch nochmal einiges mehr an Personal da, als jetzt zum Beispiel bei der Hausgeburt oder eben der Geburtshausgeburt.
Aber natürlich auch Kinderarzt, Kinderärztinnen, je nachdem in welchem Level und auch in welchem Krankenhaus ihr gebärt, sind natürlich auch die noch, je nachdem rund um die Uhr oder auch abrufbar da. Wir möchten jetzt aber noch zu einem anderen Modell einer Klinik kommen. Wir hatten jetzt gerade die Hausgeburt, die Geburtshausgeburt, die Klinikgeburt. Es gibt aber noch eine andere Art der Klinikgeburt, nämlich den Hebammenkreißsaal. Hier findet die Geburt auch in der Klinik statt, aber unter alleiniger Hebammenbetreuung.
Was für Voraussetzungen braucht ihr, um dort euer Kind gebären zu können? Ihr müsst den Wunsch danach haben, euer Kind vaginal zu gebären. Und bei euch darf kein erhöhtes Risiko in der Schwangerschaft vorliegen, wie vorhin schon mehrmals erwähnt. Und es ist auch so, dass man in der Schwangerschaft ganz genau schaut, schon bei diesem Geburtsplanungsgespräch dann, ist ein eventuell höheres Risiko für die Geburt erwartet, aus welchen Eventualitäten auch immer, dann ist es nicht möglich, im Hebammenkreißsaal zu gebären. Erwartet man da aber eben keine Komplikationen, keine Auffälligkeiten, keinen erhöhten medizinischen Handlungsbedarf, dann ist es möglich, im Hebammenkreißsaal sein Kind zu bekommen.
Der Ablauf der Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft sind ähnlich wie im Geburtshaus. Wir kürzen das einfach mal ab. Falls ihr euch jetzt fragt, wie war das nochmal, spult nochmal ganz kurz zurück, dann könnt ihr euch das da nochmal anhören. Was sind die Vorteile, in einem Hebammenkreißsaal zu entbinden? Hier habt ihr eben die Kombination eigentlich aus einer Klinikgeburt und einer Geburtshausgeburt, weil natürlich die Hebammen hauptsächlich wirklich vor Ort sind, aber eben in einem klinischen Setting. Hier findet auch eine engmaschige, intensive Betreuung durch die Hebamme statt. Und auch im Vergleich zu einer Geburtshausgeburt und Hausgeburt ist es so, dass hier der Wechsel in einen in Anführungszeichen normalen Kreißsaal, nennen wir ihn jetzt mal, relativ schnell und auch komplikationslos ohne wenige zeitliche Verzögerung stattfinden kann. Das heißt, da hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Falls man doch in den anderen Kreißsaal muss, weil doch irgendwelche Auffälligkeiten sind, geht es ein bisschen schneller und reibungsloser und man hat nicht so einen riesen Ortswechsel wie jetzt vielleicht bei den anderen Geburtsorten.
Der Nachteil ist, das muss man ganz klar so sagen, es gibt nur sehr wenige Kliniken, die über einen sogenannten Hebammenkreißsaal verfügen. Leider muss man sagen, es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit.
Und so ein schönes Modell.
Ja, total.
Ich wirklich, wirklich
find
toll.
Finde ich auch. Und was man auch sagen muss, es ist, manche stellen sich das so vor, ne? Zwei Türen im Kreißsaal sind jetzt zum Beispiel der Hebammenkreißsaal und zwei Türen sind dann der in Anführungsstrichen normale Kreißsaal. Dem ist meistens nicht so. Es ist meistens auch doch eine räumliche Trennung, die nochmal stattfindet. Und da kann es eben auch sein, wenn eine Verlegung stattfindet, dass ihr nochmal, ja, vielleicht die Etage wechseln müsst oder auch nochmal ein Stück von A nach B transportiert werdet. Also das müsst ihr auch einfach wissen, dass es manchmal nicht nur eine Tür eben ist, sondern doch auch nochmal eine Strecke ist, die zurückgelegt werden muss während der Geburt.
Wer ist jetzt hier vor Ort? Natürlich eben die Hebammen und auch die Ärztinnen und Ärzte im Hintergrund bei Bedarf. Das heißt, hier finden auch eigentlich schnelle Kommunikationswege statt. Wenn eine Verlegung notwendig ist, dann ist es meistens ein Anruf, dann geht es direkt los und jeder weiß Bescheid und ist an Ort und Stelle, wenn man sie braucht.
Das sind die gängigsten Möglichkeiten, wie Frauen ihre Kinder gebären. Es gibt natürlich noch einige wenige, die sich für eine Alleingeburt entscheiden, aus den verschiedensten Gründen.
Aber das klammern wir, glaube ich, heute aus. Das würde unsere komplette Folge sprengen, welche Möglichkeiten es da gibt. Das heißt, wir wollten euch heute wirklich die gängigsten Methoden und Geburtsorte einmal vorstellen, kommen jetzt aber auch nochmal zu einem anderen Punkt.
Nämlich die Rolle der Geschwisterkinder bei der Wahl des Geburtsortes. Beim ersten Kind ist das ja noch kein Thema. Da schaut man wirklich, was würde mir gefallen, was würde mich ansprechen, was ist mir auch wichtig für die Geburt. Aber wenn schon ein Kind, zwei, drei vielleicht da sind, dann sind nochmal ganz andere Dinge nämlich wichtig und die können dann wirklich eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des Geburtsortes spielen, oder Marie? Das erleben wir auch so in unserem Hebammenalltag tagtäglich eigentlich.
Ja, weil man sich ja natürlich Gedanken um die Geschwister macht. Wo sind die? Vielleicht sind sie ja auch noch wirklich sehr klein. Man weiß ja auch nicht genau, wie lang dauert die Geburt, wann geht sie los, tags oder auch nachts. Und da möchte man natürlich, dass alle Kinder gut versorgt sind und ist eben mit einem Gedanken auch immer bei dem älteren Kind.
Ja, und gerade bei der Hausgeburt ist es ja wirklich ganz unkompliziert möglich, dass die Kinder, die ihr bereits habt, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, weil ihr ja auch eben mit da bleibt. Und je nach Alter und Wunsch auch von euch als Familie ist es natürlich auch möglich, dass die Geburt live und hautnah miterleben können.
Parallel können natürlich aber auch die Kinder betreut werden, je nachdem, ob sie auch mit dabei sind, auch bei einer Hausgeburt. Je nachdem, wie alt sie sind, kann es natürlich auch sein, dass sie es vielleicht gar nicht verstehen, was da gerade passiert, wenn die Mama so laut tönt oder doch Schmerzen hat. Dann könnt ihr natürlich parallel zur Betreuung Freunde, Großeltern auch mit hinzuziehen, die vielleicht aber trotzdem auch in gewohnter Umgebung bleiben, dass sie jetzt nicht unbedingt weg müssen, aber dass die Kinder einfach beschäftigt sind und jetzt nicht durch euch die Geburtsbegleitung und eben die Frau bzw. die Mama, die das Kind gebärt, beschäftigt werden müssen. Und je nach Wunsch kann das Kind dann auch mal mit dazugezogen werden zur Geburt oder eben auch nicht. Oder sie gehen mal eine Stunde raus. Also dann gibt es ja eben hier verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt Geschwisterkinder hier ganz toll und auch unterschiedlich mit einbeziehen, sanft vielleicht auch eingewöhnen, dass ein neues Familienmitglied sich jetzt auf den Weg macht. Und sie können auch hier von Anfang an mit dabei sein.
Auch im Geburtshaus besteht ja oft die Möglichkeit, dass Geschwisterkinder eben kurz vor oder auch nach der Geburt mit einbezogen werden. Sprecht es auf jeden Fall im Geburtshaus an, wenn ihr den Wunsch danach verspürt, welche Regelungen es da gibt, was da vielleicht auch möglich ist. Da ist immer Kommunikation King, sage ich immer. Ne? Wenn ihr den Wunsch einfach danach habt, dann sprecht das einfach offen und ehrlich an. Und was man aber schon sagen muss, anders als bei der Hausgeburt, eigentlich die Anwesenheit direkt bei der Geburt ist meistens im Geburtshaus nicht so gängig und auch nicht vorgesehen, aber vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Möglichkeit.
Wie ist es in der Klinik? Hier ist der Aufenthalt oft länger, weil man eben vielleicht doch 1 oder 2 Tage noch auf der Wochenbettstation verbleibt. Geschwister dürfen hier meist erst nach der Geburt mit zu Besuch kommen. Das heißt, während der Geburt ist es nicht möglich, dass kleine Kinder mit in den Kreißsaal kommen. Falls keine gute Betreuungslösung gefunden werden konnte für Geschwisterkinder, kann das trotzdem natürlich die Entscheidung ganz zu Beginn der Schwangerschaft, wenn man sich schon Gedanken darum macht, beeinflussen. Aber oft ist es so, dass man sich eher darum Gedanken machen muss, welche Hebammen sind verfügbar. Man muss es heutzutage leider so sagen, wenn man eine Hausgeburt sich wünscht oder eine Geburtshausgeburt, dass man eher schaut, dass man eine Hebamme findet, die eben diese Geburt für einen mit ermöglicht und einen während dieser Zeit eben gut betreut. Und da spielt der Punkt gerade nämlich schon rein. Darf ich mir den Ort selbst aussuchen? Ja, natürlich dürft ihr euch den Ort selbst aussuchen, wo ihr euer Kind gebären wollt. Aber ich habe es eben gerade schon im Satz vorher gesagt, leider scheitert es heutzutage daran, dass man vielleicht die Hebamme dazu nicht findet, die einen während der Geburt betreut und es dadurch eben zu begrenzten Kapazitäten kommt und vielleicht dadurch der ein oder andere Geburtsort einfach wegfällt.
Manchmal ist es aber einfach auch so, dass sich Pläne ändern. Auch das haben wir jetzt schon mehrmals in der Folge durchklingen lassen. Ihr das vielleicht für euch geplant habt, alles organisiert habt und dann ist es einfach so, dass euer Kind leider bis zum Ende nicht mit dem Kopf nach unten liegt und deswegen eine außerklinische Geburt leider ausgeschlossen ist oder aber auch es während der Geburt eben so sein kann, dass plötzlich Komplikationen auftreten oder etwas nicht so verläuft wie geplant, dass dann eine Verlegung eben stattfinden muss und die Geburt nicht in dem Setting stattfinden kann, was ihr für euch geplant hattet. Und wir wollen euch nochmal so ein paar wichtige Fragen für eure Entscheidungsfindung mitgeben. Weil darüber solltet ihr euch wirklich einfach Gedanken machen, schon während der Schwangerschaft. Wie wichtig ist euch eine vaginale Geburt und wie wichtig ist es euch, dass so wenig wie möglich medizinische Interventionen stattfinden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da solltet ihr euch klar sein. Ihr solltet euch auch überlegen, was sagt euer Bauchgefühl während der Schwangerschaft? Mit welchem Setting während der Geburt fühlt ihr euch einfach sicher?
Und da spielt ja auch oft die Atmosphäre eine Rolle rein. Wo fühlt man sich wohl? Wo kann man den Kopf ausschalten und sagen, hier kann ich mein Kind gebären, hier kann ich loslassen, hier kann ich es einfach passieren lassen. Die andere Frage ist noch, wie weit sollte der Geburtsort von meinem Zuhause entfernt sein? Spielt es überhaupt eine Rolle? Ist das für euch relevant, ja oder nein? Ist es euch egal, dass man vielleicht sagt, ich fahre 10 Minuten? Vielleicht entscheidet ihr euch aber auch dazu, gerne 30 Minuten zu fahren, weil ihr dann in dem Krankenhaus entbindet, das ihr euch ausgesucht habt. Also macht euch darüber gerne Gedanken. Und natürlich kann auch 0 Kilometer hier die Antwort sein, wenn ihr euch natürlich für eine Hausgeburt entscheidet. Jetzt kommen wir langsam auch schon zum Ende unserer Hebammen-Wissenskategorie. Und wie ihr schon lange von uns kennt, von den letzten Folgen, haben wir euch noch ein paar Fakten natürlich mitgebracht. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben euch die Verteilung in Deutschland mitgebracht, plus ein paar Zahlen, wie viele Hausgeburten und Geburten wo stattgefunden haben. Die Zahlen wurden im August 2024 aus dem Jahr 2023 veröffentlicht.
Und da ist es so, dass 7.216 Kinder zu Hause geboren wurden, 9.261 Geburten in von Hebammen geleiteten Einrichtungen stattgefunden haben, aber 95% der Geburten in Deutschland in einer Klinik stattgefunden haben. Wenn ihr noch mal etwas genauer nachlesen wollt, euch noch mal genauer zu einzelnen Punkten informieren wollt, alle Quellenangaben findet ihr wie gewohnt in unseren Shownotes. Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hallihallo!
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community. Hallo Community. Ich sage auch nochmal Hallo. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns eure Fragen zukommen lasst. Ob zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Babyzeit, aber auch zu uns. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die uns erreichen. Schickt uns gerne einfach eine Voice an folgende Nummer.
0152 088 30 203. Solltet ihr jetzt nichts zum Schreiben haben, wir schreiben euch die auch immer nochmal in die Shownotes.
Und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr über eure Fragen. Und wir haben natürlich auch heute eine von euch wieder parat.
Hallo ihr beiden. Vor oder auch während meiner Schwangerschaft habe ich immer total viel Sport gemacht und war unter anderem auch immer richtig gerne joggen. Jetzt ist meine Geburt 3 Wochen her und ich wollte mal fragen, ab wann ich wieder langsam mit dem Joggen anfangen kann.
Das ist eine Frage, die bekommen wir auch in unserem Hebammenalltag sehr oft gestellt, weil Frauen, die regelmäßig joggen sind, sowohl vor der Schwangerschaft als auch in der Schwangerschaft, die brennen darauf, gleich wieder loslaufen zu können.
Und das ist natürlich auch so, dass es ein toller Ausgleich für sie sein kann, ne? Den Kopf auszuschalten, rauszugehen, loszulaufen. Und deshalb können wir das sehr gut verstehen und greifen wir heute gerne auch hier nochmal auf. Denn nach der Geburt direkt wieder loszulaufen, das können wir wirklich sehr gut nachvollziehen, dass der Drang da ist. Aber es hängt von verschiedenen Faktoren ab, von denen wir es ein bisschen abhängig machen müssen, wann ihr damit wieder starten könnt. Erstens die Art der Entbindung, also ist euer Kind vaginal auf die Welt gekommen oder per Bauchgeburt? Wie ist euer allgemeines Wohlbefinden, aber vor allem auch, wie ist euer allgemeiner Fitnesszustand? Und da ist es natürlich auch abhängig, wie hoch die Belastungsintensität vor der Geburt schon war und wie sportlich aktiv ihr hier wart.
Es gibt eine allgemeine Empfehlung zum Wiedereinstieg. Da müsst ihr jetzt ganz stark sein. 3 Wochen nach der Geburt ist nämlich leider ein bisschen zu früh.
Und das ist jetzt wahrscheinlich eine Zahl, die hörst du nicht ganz so gerne. Die Empfehlung ist wirklich hier eigentlich 6 bis 9 Monate zu warten, egal in welchem Geburtsmodus du geboren hast, um mit dem Joggen wieder richtig zu beginnen. Wir meinen richtig, also wirklich 10 Kilometer, 25 Kilometer, je nachdem, was man eben möchte, weil eben die Belastung und auch der Körper die Zeit braucht, um sich zu regenerieren.
Das ist die Empfehlung, die wir an der Stelle geben. Es gibt aber manchmal einfach Frauen, die kannst du nicht so lange vom Joggen abhalten. Und da muss man auch ganz klar aber sagen, dann solltet ihr trotzdem mindestens warten, bis euer Rückbildungskurs, und da betone ich nochmal, ein guter Rückbildungskurs, vollständig abgeschlossen ist.
Warum kommen diese Empfehlungen jetzt? Erstens ist es so, dass durch die Schwangerschaft und die Geburt einfach der Beckenboden, aber auch die Rumpfstabilität einfach etwas gelitten haben und eben dadurch auch die Beckenbodenmuskulatur einfach schwach ist und erstmal wieder gestärkt werden muss. Joggen ist eine Sportart, die sehr stoßartige Bewegungen hat und eben stark auf den Beckenboden und diese Muskulatur einfach einwirken kann. Und dass es hier eben nicht zu Inkontinenzen im Alter und einer Instabilität führt, dass sich zum Beispiel Organe absenken können, ne? Dass irgendwann wirklich der Urin und der Stuhlgang nicht mehr gehalten werden können, das möchte man ja auf jeden Fall vermeiden. Und deshalb ist es wichtig, diese Zeit eben zu warten. Aber auch für das allgemeine Wohlbefinden. Also vor allem, wenn man im Wochenbett ist, die Müdigkeit, der Schlafmangel, die einfach reinkicken, die hormonelle Veränderungen, aber auch die Regeneration generell vom Körper, sich wieder neu auf diese neue Situation einzustellen, spielen einfach eine große Rolle. Was viele sagen, ja genau deshalb muss ich ja laufen gehen, um damit klarzukommen, das verstehen wir. Aber wie gesagt, der richtige Zeitpunkt, um negative Auswirkungen ausgehend vom Beckenboden zu vermeiden, ist eben einen Rückbildungskurs gut abgeschlossen zu haben. Ihr solltet danach gute Kontrolle über euren Beckenboden haben. Ihr solltet Kontrolle über alle eure Schließmuskel, sowohl Urin als auch Stuhlgang haben und ihr solltet euch stabil im Rumpfbereich fühlen.
Wir haben noch ein paar Tipps für den Wiedereinstieg jetzt ungefragt mit dabei. Beginnt mit Walking. Ne, klingt so albern, aber das ist wirklich mit kurzen Intervallen aus Joggen und Gehen, bevor ihr wirklich wieder, wie du schon gesagt hast, die 10 Kilometer loslauft, den Halbmarathon lauft, also wirklich ganz langsame Intervalle aus Joggen und Gehen. Du hast es mehrmals schon betont, achtet auf euren Beckenboden, der gibt euch Zeichen, wenn es zu viel ist. Ne? Das Blöde ist manchmal erst ein bisschen zu spät, aber nehmt die wahr und lauft dann nicht den nächsten Tag direkt wieder los und stumpf weiter, sondern achtet da drauf. Und wenn Beschwerden bei euch auftreten sollten, dann reduziert die Intensität. Es ist nach der Geburt nichts in Stein gemeißelt. Hört da gut auf euren Körper. Und nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, achtet auf gut sitzende Laufschuhe und gegebenenfalls auch auf einen speziellen Sport-BH. Was ihr nämlich wissen müsst, wenn ihr joggen seid in der Stillzeit, dann wundert euch nicht. Es kann manchmal einfach wirklich sein, dass nach dem Joggen sich eure Brüste nicht ganz so voll anfühlen, wie ihr das sonst vielleicht von den Stillmahlzeiten gewohnt seid. Das liegt einfach an der sportlichen Tätigkeit und ein gut sitzender Sport-BH ist unglaublich wohltuend während des Joggens, weil du hast gerade schon gesagt, stoßartige Bewegungen, das zusätzliche Volumen durch die Muttermilch in der Brust, also das ist was sehr, sehr Wichtiges. Und warum die gut sitzenden Laufschuhe? Weil einfach eure Bänder, Gelenke, Sehnen hormonbedingt noch weicher sein können und deswegen anfälliger für Verletzungen.
Achtet auch auf eine gesunde, ausgiebige Ernährung, jetzt nicht unbedingt aufs Joggen bezogen, sondern generell, aber vor allem auch, wenn ihr Sport macht. Denn der Körper benötigt, wenn ihr stillt, fürs Stillen, aber auch für die Rückbildung in eurem Körper unglaublich viel Energie. Und Sport zieht natürlich ebenfalls Energie und das merkt ihr. Also wenn ihr jetzt auch zum Beispiel losrennt und denkt, boah, ich bin überhaupt nicht in Form und ich bin gar nicht mehr da, wo ich war und das kann ja nicht sein, seid nicht frustriert. Euer Körper hat aktuell noch einen anderen Fokus, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr startet. Seid geduldig mit euch. Euer Körper hat große, große Wunder gerade geschaffen. Er hat ein Menschenleben gebaut und geboren und darauf könnt ihr so, so stolz sein. Ihr kommt irgendwann wieder an den Punkt, wo ihr sein wollt. Mit ein bisschen Zeit und Geduld und zum richtigen Zeitpunkt schafft ihr es da auch wieder hin. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche. Ich glaube, du ahnst schon, was ich heute dabei habe. Denn es ist so, dass in der Hebammenwelt aktuell ein Vertrag große Wellen schlägt. Es gibt nämlich eine.
Große? Es ist ein Tsunami. Ich würde ihn als Tsunami bezeichnen.
Leider ja.
Er sorgt für Negatives.
Ja, denn es gibt einen neuen GKV-Spitzenvertrag für Hebammen.
Ja, leider.
Ja, und ich möchte gerne heute mit dir, aber auch mit euch in der Folge über die jüngsten Entwicklungen zur Vergütung von Hebammen und die damit verbundenen Hintergründe sprechen, weil, dass das jetzt einen neuen Vertrag gibt, das schlägt nicht die Wellen. Es schlägt Wellen, was da hinten dran passiert ist und da will ich euch gerne einen kurzen Einblick geben. Ich hole euch erstmal ab. Es wurde ein neuer Hebammenhilfevertrag am 2. April 2025 durch einen Schiedsspruch festgelegt und ja, ihr habt es schon rausgehört, der sorgt für große Aufregung in der Hebammen-Community. Denn Vertragsparteien sind sich uneinig. Und da gebe ich euch jetzt einen kurzen Einblick, was da eigentlich passiert ist, weil ja, wir können das, glaube ich, beide selber noch nicht so richtig fassen, was da passiert ist.
Wir können es auch noch nicht verarbeiten. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass diese Uneinigkeit da ist, die uns letzten Endes etwas das Genick bricht.
Aber erst einmal für euch alle, was ist denn eigentlich eine Schiedsstelle? Das ist ein neutrales Gremium, das angerufen wird, wenn sich Vertragsparteien, also zum Beispiel hier der GKV, also die gesetzlichen Krankenversicherungen und die Hebammenverbände, nicht einigen können. Das zeigt eigentlich schon, dass da schon lange was im Argen war und zugange war. Warum kam es zu dieser Schiedsstelle? Es gab gescheiterte Verhandlungen im November 2024. Ja, und da wurde man sich nicht einig. Und so eine Schiedsstelle besteht immer aus Vorsitzenden und VertreterInnen eben beider Seiten. Und was da wichtig ist, Entscheidungen, die da getroffen werden, die sind rechtlich verbindlich. Und so ist das eben geschehen hier am 2. April 2025. Dieses Datum wird in die Geschichte eingehen, einfach weil es Riesenwellen geschlagen hat. Das ist nämlich so, dass der Deutsche Hebammenverband, der DHV und der GKV sich nicht auf eine neue Vergütungsstruktur für die Hebammen einigen konnten. Also für den DHV war der Stundensatz zu niedrig angesetzt, der GKV wollte 74,23 Euro und der DHV hat aber 88,20 Euro gefordert. Und was da außerdem ein sehr großes Thema war, wo man sich einfach nicht einig wurde, war die neue Vergütungsstruktur, insbesondere für die Beleghebammen. Und ja, die Schiedsstelle wurde daraufhin eben einberufen. Man tagte und da müsst ihr jetzt so ein bisschen nochmal einen Einblick mehr in unsere Hebammenwelt bekommen, damit ihr gleich versteht, was da genau passiert ist und was jetzt für so große Empörung und auch Unruhe in der Hebammenwelt sorgt. Es gibt nämlich verschiedene Hebammenverbände. Das ist zum einen der DHV, das ist der Deutsche Hebammenverband. Das ist der größte Hebammenverband, müsst ihr wissen, in Deutschland mit über 22.000 Mitgliedern. Und der setzt sich so ganz traditionell eben für die Vergütung der Hebammen ein, für eine gute Vergütung der Hebammen ein und auch für eine flächendeckende 1:1-Betreuung, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen.
Es ist eigentlich ein Verein, der sich politisch für uns engagiert und unsere Interessen vertritt, ne?
Genau. Dann gibt es noch den Bund Freiberuflicher Hebammen Deutschlands, BFHD abgekürzt. Das ist ein deutlich kleinerer Verband als der DHV. Der wurde damals gegründet als Alternative eben zum DHV und da liegt der Fokus mehr so auf der freiberuflichen Hebammentätigkeit. Und dann gibt es noch das Netzwerk der Geburtshäuser, abgekürzt NWGH. Und das ist so der Zusammenschluss einfach der Geburtshäuser in Deutschland, die da eben auch nochmal ihre Interessen vertreten wollen. Und ja, die kamen natürlich jetzt alle zusammen, auch bei dieser Schiedsstelle. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich nenne das jetzt mal wirklich DHV versus BFHD und Netzwerk der Geburtshäuser. Was ist da jetzt passiert? Der DHV lehnt ab, was der GKV vorgeschlagen hat und hat eben mehr für die Hebammen gefordert. Und einfach diesen Kompromissvorschlag, der da gemacht wurde, einfach gesagt, nee, das passt für uns nicht, das ist eine zu niedrige Vergütung für die Hebammen, akzeptieren wir nicht. Der BFHD und der NWGH aber haben sich sehr verhandlungsoffen gegenüber dem GKV gezeigt und sehr kompromissbereit und haben dem GKV-Vertrag zugestimmt. So, jetzt kommst du, Marie, ja. Und jetzt komme ich. Ist das zu glauben? Ich habe viele Fragen.
Ich habe auch sehr viele Fragen, warum wir Hebammen, beziehungsweise nicht wir Hebammen, sondern die Hebammenvertretungen, die dort sitzen, egal ob die jetzt in den einzelnen Organisationen sind, beziehungsweise Verbänden, sich uneins sind. Also wir hätten da geschlossen auftreten sollen und das ist ja auch die Meinung des DHVs, die ganzen Rundbriefe, die wir dazu bekommen, die sind, glaube ich, auch sehr empört darüber, dass sie dem einfach zugestimmt haben. Ich finde es sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, dass man sich erstmal unter den einzelnen Verbänden einig wird, was man möchte, weil es eben jetzt zu diesem Schiedsspruch eben so kam, wie es kam. Und das natürlich jetzt viele Nachteile noch mit sich bringt. Du wirst es uns wahrscheinlich sagen, was jetzt gleich in dieser Zustimmung auch noch drinsteht, was das für uns bedeutet.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch noch interessant. Was wurde denn jetzt festgelegt? Also, Fakten und Zahlen habe ich für euch. Der Vertrag gilt ab dem 1. November 2025 bis 31. Dezember 2027. Und es wird eine sogenannte Übergangsregelung geben, das 4,3% Zuschlag auf alle Leistungen mit sich bringt. Da ist das Startdatum aber jedoch noch offen. Das hat man jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt festgelegt, wann es soweit ist. Und die Vergütung wurde angepasst. Der Stundensatz wurde festgelegt auf 74,28 Euro. Die Beleghebammen bekommen 80% des Satzes, das heißt 59,42 Euro. Bei einer 1:1-Betreuung wird es einen Zuschlag von 103,99 € geben. Eine Parallelbetreuung durch Hebammen wird vergütet mit 30%. Da kurz für euch einen Überblick. Vorher gab es 25%. Und die Nacht-, Wochenend- und Feiertagspauschale, also der Zuschlag, der da gezahlt wird, der wird nur noch bei 17% liegen. Da für euch zur Info, der lag zuvor bei 20%. Und das Wegegeld wurde pauschalisiert auf 0,97%. Wichtig ist auch nochmal für die außerklinischen Geburten, hat das auch einige gravierende Veränderungen. Die bekommen jetzt eine Grundpauschale und ihr habt es gerade schon gehört, eine reduzierte Stundenvergütung. Aber nochmal, das ist jetzt so runtergebrochen, das sind jetzt so die Zahlen. Ihr müsst einfach sehen, die Beleghebammen bekommen einfach 20% weniger. Und da ist es einfach so, dass der DHV sich sorgt, weil dieser Kostendruck, der dadurch ja auch entsteht und dieser geringere Verdienst, den Beleghebammen einfach bekommen, der könnte diese Geburtshilfeform gefährden.
Und vor allem fragt man sich ja, warum bekommen die für die gleiche Arbeit weniger Geld? Das ist ja auch die Frage. Und wir hatten es eben gerade jetzt in der Folge von der Vielseitigkeit der Geburtsorte, die ihr wählen könnt und auch sollt. Und es wäre ja auch toll, wenn diese Vielfalt weiter bestehen bleibt. Und das wird einfach dadurch gefährdet. Weil wenn man jetzt 20% weniger verdient für die gleiche Arbeit, das heißt, sie müssen jetzt eigentlich 20% mehr arbeiten.
Und sie sind ja sowieso schon am Limit.
Und sie sind eh schon am Limit, ne? Und wir bekommen eh schon nicht viel Geld. Also wir reden jetzt hier nicht von Unsummen, die wir für eine Geburt bekommen. Das heißt, das muss man ja auch sehen. Also es ist wirklich dramatisch und mir tut es unglaublich leid, dass es die Beleghebammen da so sehr trifft.
Ja, und das
mitten ins Herz. Man muss es sagen, mitten ins Herz ist es keine Wertschätzung der Arbeit.
Und jetzt geht es natürlich rund auch, ist ja auch klar.
Natürlich.
Ne? Das ist einfach, weil der DHV sagt zu Recht irgendwie, eine Verbandseinheit hätte uns irgendwie ein besseres Ergebnis gebracht.
Ne? Definitiv.
Sie hatten ja mehr Forderungen, weil der BFHD und Netzwerk Geburtshäuser, die stimmten einfach gemeinsam mit dem GKV für den Vorschlag. Das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Und ja, dass das natürlich für Empörung sorgt, aber auch, also bei mir ist es nicht Empörung, bei mir ist es absolutes Unverständnis, weil ich verstehe nicht, und das würde ich so gerne verstehen und nachvollziehen können, was waren denn die Gründe des BFHDs und des NWGH, dem zuzustimmen? Hast du da eine Antwort drauf?
Nein.
Das frage ich mich wirklich.
Und ich frage mich eher, wo lag das Problem, dass auch die Verbände sich nicht einig waren? Warum kann man sich nicht davor treffen, sich davor einigen, alle Unklarheiten, vielleicht Positionen, wo vielleicht ja auch Meinungsverschiedenheiten sind, was ja auch völlig okay ist, was ja auch sein darf, aber dass man als Grundkonzept gemeinsam zur Schiedsstelle geht und eine Linie fährt, das verstehe ich nicht. Es geht mir nicht in meinen Kopf, weil das doch ganz klar ist. Ziel des Ganzen muss doch sein, das Beste für die Hebammen rauszuholen, für unseren Berufsstand, für unsere Arbeit. Egal von welchem Verband aus, das ist doch übergeordnet. Es muss doch über allem stehen, dass das Beste für unseren Berufsstand rausgeholt wird. Und das ist nicht passiert. Und ich frage mich erstens, warum ist das nicht passiert? Dann auch die Frage, die du gestellt hast, warum haben die einfach zugestimmt? Weil, sind wir ehrlich, 5 Jahre sind lang. Also da wird sich jetzt auch nichts verändern. Also ich bin empört, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von unseren Verbänden, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie es nicht geschafft haben, hier eine Einigkeit untereinander zu kriegen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Man muss auch sagen, wir waren in der Situation nicht dabei, aber es empört mich, es schockiert mich. Ich hoffe sehr, dass wir diese 5 Jahre nutzen, um das für uns in den Verbänden aufzuarbeiten, in allen Verbänden. Und wir hoffentlich geschlossener auftreten können und das jetzt vielleicht als Warnsignal sehen, dass wir daraus lernen können. Ich hoffe, dass wir Konsequenzen draus ziehen. Ob das passiert, keine Ahnung.
Ich finde, du hast da gerade ganz tolle Worte gefunden. Ich glaube, was man da aber jetzt schon absehen kann und was das bewirkt hat, ist nicht nur, dass eben viele Dinge noch unklar sind, dass Beleghebammen jetzt deutlich schlechter gestellt werden, dass einfach langfristig auch die Verhandlungsposition der Hebammen dadurch nochmal mehr geschwächt wurde. Wir haben eh nicht so einen großen Stellenwert und was die Vergütung der Hebammen angeht, das ist ja immer ein großes Thema, aber dass das jetzt noch passiert ist, hat nochmal wirklich den Dolch tiefer, ich möchte es hier so dramatisch darstellen, in die Herzen der Hebammen gerammt, weil
nee, wir müssen es eigentlich noch dramatischer darstellen, weil es so dramatisch ist, dass uns die Worte dazu fehlen.
Wir hoffen, dass diese Entscheidung nicht dazu führt, dass die Geburtshilfe in Deutschland noch mehr eingeschränkt wird, weil das wäre dann nicht nur ein Schlag für uns Hebammen, sondern auch für die freie Wahl des Geburtsortes für Frauen und dessen sollte man sich immer bewusst sein.
Total. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns heute auch wieder zugehört habt. Abonniert gerne unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da, damit ihr keine weitere Folge verpasst, und wir freuen uns wirklich sehr, immer von euch zu lesen.
Dann sagen wir danke, dass ihr in der Folge wieder mit dabei wart. Eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern
und Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Skaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
Teamwork makes the dream work.